Hallo Nick.
Hallo Christoph.
Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In unserer dritten Folge geht es um die Themen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Diese Phänomene sind sicherlich allseits bekannt, prägen sie doch seit Jahren die politische Landschaft in vielen Ländern dieser Welt. Deshalb wollen wir in dieser Folge genau diese globale Dimension unter die Lupe nehmen und uns ansehen, wo die gemeinsamen Nenner unterschiedlicher rechter Bewegungen zu finden sind und wie sich der Aufstieg der Rechten insgesamt auf das internationale System auswirkt.
Zu Gast ist dafür Peter Neumann, Professor für Security Studies am King's College London. In seiner Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit verschiedenen Formen von Extremismus, insbesondere Islamismus, aber eben auch Rechtsextremismus. In seinem letzten Buch, Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA, analysiert er, wie rechtspopulistische Bewegungen systematisch demokratische Institutionen untergraben und welche Strategien sie verfolgen. Das Gespräch haben wir letztes Jahr während des European Forum Altbach aufgenommen, aber sind uns sicher, dass es nichts an seiner Relevanz eingebüßt hat.
Wie immer hoffen wir, dass auch ihr aus diesem Gespräch etwas mitnehmen könnt.
Peter Neumann, herzlich willkommen.
Vielen Hallo. Dank.
Freut mich.
Vielen Dank fürs Hiersein.
Gerne.
Wir steigen direkt ins Thema ein und starten vielleicht mal mit einer kurzen Begriffsklärung. Rechts, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Was ist das? Was sind die Unterschiede?
Ja, das ist wahrscheinlich eine lange Antwort bedürfen. Populismus, da geht es im Prinzip um ein Narrativ. Und das Narrativ ist, dass es Eliten gibt, die sich gegen das Volk und gegen den Volkswillen verschworen haben. Und gegen die, also im Prinzip geht es um die da oben. Und Populismus gibt es in allen politischen Ausprägungen. Es gibt nicht nur Rechtspopulismus, es gibt auch Linkspopulismus zum Beispiel. Das, was wir in Venezuela unter Chavez gesehen haben, in England Jeremy Corbyn, das sind Ausprägungen des Linkspopulismus. Aber wir haben eben in Europa, in Westeuropa eine ganz, ganz erfolgreiche Bewegung. Das sind die Rechtspopulisten. Rechtspopulisten thematisieren typischerweise das Thema Migration. Sie wollen einen Rechtsruck in der Gesellschaft, was bedeutet, dass für sie typischerweise die Vorstellung vom wahren Volk etwas ist, was nicht Leute mit migrantischem Hintergrund beinhaltet. Sie wollen auch ein Ende der sogenannten politischen Korrektheit. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das ist so typischerweise das Programm. Und sie argumentieren eben, dass das der Wille des Volkes ist und dass es die liberalen Eliten gibt, die sozusagen die Institutionen, Bevölkerung und die verhindern, dass sich dieser Wille des Volkes durchsetzt. Das ist es, worum es im Prinzip bei Rechtspopulismus geht. Und das Interessante ist, war ja auch der Begriff Extremismus, typischerweise Extremismus, das sind Leute, die die Demokratie abschaffen wollen. Und das Interessante bei den Rechtspopulisten ist, die gibt es bei den Rechtspopulisten, aber das ist nicht unbedingt ganz deckungsgleich. Also es gibt auch Rechtspopulisten, die wollen das innerhalb des Systems schaffen. Die halten sich sogar für die Überdemokraten, für die Superdemokraten. Und das macht dieses Phänomen so zweideutig. Es geht eben nicht um das absolut Böse, den Faschismus oder so. Das ist ein bisschen was anderes und deswegen ist es auch so schwierig, mit diesem Phänomen Rechtspopulismus zurechtzukommen.
Wie zentral würden Sie sagen, ist das Rassenkonzept im Rechtspopulismus, im Rechtsextremismus? Rechtspopulisten oder Extremisten, je nachdem, haben ja ideologisch gesehen eine sehr starke nationalistische Agenda, aber was man in den letzten Jahren sicherlich beobachten kann, ist eine gewisse Internationalisierung oder eine Vernetzung oder ein Pan-Nationalismus, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann.
Sie haben recht, das sind alles Nationalisten. Also das ist schon ein wichtiges Element von Rechtspopulismus, eine Form von Ultranationalismus auch. Aber es kommt eben darauf an, wie in dem jeweiligen Land die Nation definiert wird. Ja, also in der AfD in Deutschland gibt es durchaus welche, die sagen, unsere Form von Nationalismus, das ist etwas, wo Menschen eben nicht zum deutschen Volk gehören, wenn sie eine andere Hautfarbe haben oder wenn sie einen bestimmten migrantischen Hintergrund haben, der sie unterscheidbar macht von dem, was wir uns unter Deutschtum vorstellen. Ja, das gibt es. Aber wenn ich mir zum Beispiel meinem Land, wo ich jetzt wohne, in England, wenn ich mir die Reformpartei anschaue, Nigel Farage, das ist auch eine Form von Populismus, Rechtspopulismus sogar. Aber in Großbritannien wird die Art von Nationalismus, die dort praktiziert wird, die ist schon etwas weiter gegriffen. Und da kann zum Beispiel jemand, der indischer Herkunft ist, dazugehören. Da kann jemand, der auch, afrikanischer oder karibischer Herkunft ist und der sich in Großbritannien integriert hat, das sind auch Leute, die findet man bei dieser Partei, die kandidieren auch für Ämter. Und deswegen kommt es darauf an, was für eine Art von Nationalismus man vorfindet. Rechtspopulismus kann eine Form von Rassismus beinhalten, aber muss es nicht unbedingt zwangsläufig überall.
Also dann doch eine durchaus vorhandene Heterogenität, auch was die unterschiedlichen Bewegungen in den verschiedenen Ländern.
Ja, und das ist auch ein wichtiges Element in dem Buch, was ich jetzt mit Richard Schneider geschrieben habe, Das Sterben der Demokratie, dass wir eben zeigen, dadurch, dass wir auf verschiedene Länder schauen, dass dieses Phänomen Rechtspopulismus zwar viele Dinge gemein hat, egal wo man hinschaut in Europa, aber dass es eben auch durchaus starke Unterschiede gibt, dass sich diese Bewegung in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und deswegen die auch zum Teil überhaupt nicht gut miteinander können. Sie haben recht, es gibt da so eine Art Internationalismus, aber wenn Sie sich mal anschauen im Europäischen Parlament, da gibt es rechts der Europäischen Volkspartei, gibt es drei Fraktionen, alle von denen auf unterschiedliche Weise könnte man als Rechtspopulisten zählen, aber die schaffen es nicht, eine gemeinsame Fraktion zu bilden, die ja sehr mächtig wäre im Europäischen Parlament, aber sie schaffen es nicht, weil eben zwischen diesen Parteien durchaus sehr starke Unterschiede herrschen.
Wenn ich daran gleich anknüpfen kann, auch in Ihrem Buch Logik der Angst sind Sie auf ganz verschiedene Milieus eingegangen, unter anderem rechtskatholische, Esoteriker, Libertäre, klassische Neonazis.
Ja.
Sie haben jetzt zwar einerseits erklärt, dass es da sehr viele Unterschiede gibt, aber trotzdem scheint es ja eine recht große Bindungskraft der rechtspopulistischen Parteien zu geben über diese Milieus. Was ist das verbindende Element? Ist das vielleicht auch nur eine Verbindung auf Zeit?
Ja, ich glaube, das verbindende Element ist, dass, das Narrativ, dass unsere besten Zeiten vorbei sind, dass unsere Gesellschaften im Westen, besonders in Westeuropa, im Niedergang befindlich sind. Migration ist ein Indikator dafür, aber nicht der einzige. Man schaut sich an, nichts mehr funktioniert, Infrastruktur ist marode, Schulen werden immer schlechter, Kriminalität ist außer Kontrolle. Wo man hinschaut, es ist nicht mehr so gut, wie es mal war. Und dann kommt immer das Versprechen, wir können die Uhr zurückdrehen, zurück in die Zukunft. Das ist im Prinzip Make America Great Again. Ja? Da kann sich jeder drunter vorstellen, was er möchte. Ja? Jeder Zeitpunkt ist erlaubt. Typischerweise ist es, wenn man selbst also ungefähr 18 Jahre alt war, da war die Welt wunderbar und seitdem ging es bergab. Dieses Versprechen, dass man die Uhr zurückdrehen kann, dieses Versprechen verkaufen im Prinzip alle Rechtspopulisten. Und ein ganz entscheidendes Element ist dabei, und ohne dieses Thema ist keine rechtspopulistische Partei erfolgreich gewesen, in keinem Land des Westens, ist das Thema Migration. Ist die Idee, dass sich in den letzten Jahrzehnten unsere Gesellschaft zum Negativen verändert hat und die Schuld daran tragen die in Anführungszeichen Ausländer, die ins Land gekommen sind, aber eben auch die liberalen Eliten, die dafür verantwortlich sind. Ja, und das ist das Entscheidende, was häufig vergessen wird, dass im Prinzip das entscheidende Narrativ, diese Erzählung vom sogenannten großen Austausch, die sagt ja, dass immer mehr Kulturfremde ins Land kommen und unsere Kultur, unsere europäische Kultur dadurch zerstört wird. Aber sie gibt die Schuld nicht an denen, die ins Land kommen, sie gibt die Schuld dafür den liberalen Eliten, den Kulturmarxisten, die im Prinzip den Glauben an die eigene Nation verloren haben und die eigene Identität im Prinzip zerstören wollen. Und das ist das Entscheidende. Es gibt immer zwei Schuldige in dem Ganzen. Es sind zum einen natürlich die Muslime, die Ausländer, die Asylanten, die Flüchtlinge. Aber in letzter Konsequenz die Hauptschuldigen an der ganzen Misere sind die liberalen Eliten, die das Land zugrunde gerichtet haben. Ja, und deswegen schreiben dann Leute wie Eric Zemmour in Frankreich zum Beispiel, der schreibt einen Millionen-Bestseller, Le Suicide Français, ja, der französische Selbstmord. Und was er damit meint, ist, dass diese liberalen Eliten in den letzten Jahrzehnten im Prinzip daran arbeiten, ihre eigene Nation zugrunde richten. Und im Prinzip genau die gleiche These, obwohl die sie nicht abgesprochen haben, findet sich in Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Das ist im Prinzip genau das gleiche Buch, geschrieben von zwei Männern in unterschiedlichen Ländern, die sich wahrscheinlich überhaupt nicht persönlich kannten, aber die im Prinzip genau dasselbe argumentieren.
Das bringt mich auch schon zu unserer Rubrik Mythos oder Realität. Viele Dinge, die Sie jetzt erklärt haben, kann man natürlich auch mit der Globalisierung in Verbindung bringen, Migration zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Und ein gängiger Mythos besagt, dass Rechtspopulismus, Extremismus sehr stark auch eine Bewegung der Abgehängten, der Verlierer der Globalisierung ist. Trifft es dann irgendwo zu? Sind das tatsächlich Verlierer der Globalisierung oder Menschen?
Zum Teil. Und das ist nicht ganz falsch. Also wenn man sich mal anschaut, warum hat der Trump gewonnen 2016? Der hat ja diese Schlüsselstaaten im Mittleren Westen gewonnen, wo früher eigentlich die Demokraten sehr stark waren, weil es dort sehr viel Industrie gab. Und diese Industrie ist durch den Strukturwandel zugrunde gegangen. Staaten wie Michigan, Wisconsin, West Virginia waren alle mal demokratische Staaten. Und dort gibt es viele, die sich selbst als Verlierer der Globalisierung empfinden. Und da haben wir während des Globalisierungsprozesses nicht wirklich aufgepasst. Denn ich kann mich da noch ganz gut erinnern, als jemand, der mittlerweile etwas älter ist, die Argumentation war immer, Globalisierung produziert nur Gewinner, wir gewinnen alle. Und es ist auch tatsächlich so, in Amerika ist durch die Globalisierung der Wohlstand massiv angestiegen, aber eben nicht überall und nicht überall gleichmäßig. Es gab auch Verlierer. Ja? In Kalifornien, die Tech-Industrie hat unglaublich gewonnen. Wenn du in Kalifornien bist und jung warst und dich mit Computern auskanntest, dann hast du von der Globalisierung mehr profitiert als jeder andere. Aber wenn du eben ein Stahlarbeiter in Wisconsin oder in West Virginia warst, dann bist du wahrscheinlich nicht einer gewesen, der diesen Prozess so positiv bewertet hat. Also diese sogenannten Verlierer, das sind schon Leute, die auch affin sind für Phänomene wie Trump oder wie Phänomene wie Rechtspopulisten. Und das Interessante, deswegen sage ich eben nur zum Teil, ist, dass die Leute, die Rechtspopulisten wählen, sind meistens nicht ganz Arme oder Leute, die überhaupt nichts mehr haben, sondern es ist typischerweise die untere Mittelklasse, also Leute, die noch etwas zu verlieren haben und die von der Furcht getrieben werden, dass es in Zukunft noch schlimmer wird und dass man ihnen das Wenige, was sie haben, auch noch wegnimmt.
Ich denke mal, vor allem, wenn man sich den massiven Erfolg ansieht, den rechtspopulistische Parteien in den vergangenen Jahren hatten, egal ob jetzt Österreich oder die Niederlande oder andere Länder, dann muss sich das ja natürlich gewissermaßen über ein Milieu hinweg erstrecken, das, sag ich mal, im niedrigen Einkommensbereich ist, sondern das muss auch Menschen umfassen.
Natürlich, auf jeden Fall.
Die auch durchaus wohlhabend sind oder die.
Auf jeden Fall. Ja. Und deswegen ist es ist ein Fehler zu glauben, dass das, sage ich mal, nur die Loser sind. Mhm. Ne? Und das ist auch etwas, was, glaube ich, kommunikativ bei diesen Leuten nicht gut ankommt, wenn man die zurückwerben möchte, dass man denen sagt, ihr seid die Loser, tut uns leid, jetzt kümmern wir uns mal wieder ein bisschen um euch. Ne? Also das alleine reicht nicht. Man darf allerdings auch nicht vergessen, also wenn man sich das einfach mal in der Timeline anschaut, wie sich das alles entwickelt hat, ist natürlich auffällig, dass dieses Phänomen Rechtspopulismus zumindest im Westen wirklich in den 2010er Jahren nach oben geschossen ist. Also es gab mal eine Untersuchung oder eine Darstellung des Economist, der sich das mal angeschaut hat, und im Jahr 2010 waren in Europa im Durchschnitt, haben die rechtspopulistischen Parteien ungefähr 5% gehabt. Im Jahr 2015 hatten sie 10%, im Jahr 2020 hatten sie 20% und mittlerweile haben sie im Durchschnitt in Europa 25%. Und dieser rasante Aufstieg, es gibt keine politische Strömung, die so schnell so viel an Zustimmung gewonnen hat. Dieser rasante Aufstieg, den kann man natürlich, da gibt es zwei Korrelationen, also zwei Zusammenhänge. Das eine ist natürlich die Finanzkrise, die globale Finanzkrise Ende der 2000er Jahre, die zu verschiedenen Verwerfungen geführt hat, auch zu verschiedenen Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen an europäischen und westlichen Staaten. Die Migrationskrise, wo es dann wirklich für diese Parteien sehr stark nach oben ging, 2015. Und dann natürlich gleichzeitig, und das kommt noch verschärfend dazu, der Aufstieg der sozialen Medien, die diese Botschaft natürlich nochmal effektiver transportiert haben und auch amplifiziert haben als andere Medien in der Vergangenheit. Also im Prinzip kommen da unterschiedliche Faktoren zusammen, sowohl politische Faktoren als auch ja, die Veränderung der Art und Weise, wie wir über Politik sprechen und kommunizieren. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts es 2010 gab, wahrscheinlich weniger als heute.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn Sie jetzt gerade schon beim Thema Kommunikation sind und Aufstieg von Rechtspopulismus in Europa, eine ganz starke Veränderung ist auch, denke ich, dass das Rechtssein zu einem gewissen Grad auch Konterkultur, Jugendkultur geworden ist. In Deutschland zumindest ist die AfD auch gerade bei jungen Menschen sehr populär. Sie haben das Thema Social Media angesprochen. Vielleicht können wir mal ein bisschen Richtung Umgang, Antwort auf diese Phänomene, auf diese Entwicklungen kommen.
Ja.
Welche Strategien im Umgang mit diesen Phänomenen sehen Sie da?
Ja, unterschiedliche. Und einfacher ist das natürlich alles nicht. Ich denke, es ist richtig, dass wir zum Beispiel in Deutschland eine sogenannte Brandmauer haben, dass wir mit diesen Parteien nicht formal kooperieren, dass wir keine Koalitionen machen, keine Partnerschaften, keine Tolerierungen. Die Länder, wo Rechtspopulisten an die Macht gekommen sind, die zeigen doch schon ziemlich eindeutig, dass das Problem nicht gelöst hat. Dass im Gegenteil in manchen Ländern die Rechtspopulisten, wenn sie dann an der Macht sind, damit angefangen haben, das System umzubauen und es immer schwieriger gemacht haben, für Leute, die nicht zu ihnen gehören, wieder an die Macht zu kommen. Also irreversible Änderungen des Systems vorgenommen haben, sieht man ganz, ganz besonders deutlich in Ungarn unter Viktor Orban, aber auch in anderen Ländern. Und Trump versucht das ja auch zum Teil bereits. Also das ist erstmal ein Negativum. Und das zweite, der zweite Punkt ist, aus Sicht der Mitte-Rechts-Parteien, also in Deutschland der CDU oder anderer Parteien, ist das auch keine gewinnbringende Strategie, sich gegenüber Rechtspopulisten zu öffnen. Es gibt, glaube ich, keine Partei in Europa, die Mitte-Rechts-Partei, die von einer Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten profitiert hätte. Wenn man sich anschaut, Forza Italia in Italien, die Berlusconi-Partei, die mal die führende Partei war, ist jetzt noch bei 8 oder 9%. Die Republikaner in Frankreich, die sich auch gegenüber Le Pen geöffnet haben, auch bei 8 oder 9%. Das sind alles Parteien, die im Prinzip durch ihre Kooperation mit den Rechtspopulisten sich selbst vernichtet haben, weil die Leute dann eben doch lieber eher das Original wählen. Also diese Brandmauer ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, aber das ist natürlich rein defensiv. Jetzt muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie kann man, diese Rechtspopulisten besser stellen. Ich glaube, die Idee, dass man überhaupt nicht mit denen spricht, dass man so tut, als würden die überhaupt nicht existieren. Das, was so in Deutschland versucht wurde, das ist ja nun grandios gescheitert. Die AfD gewinnt immer weiter an Popularität. Ich glaube, es ist nicht gelungen, diese Parteien aktiv zu stellen. Also ich glaube, da müssen Vertreter der etablierten, der demokratischen Parteien viel proaktiver werden, viel cleverer und smarter werden, auch die Widersprüche in den Programmen dieser Parteien rauszuarbeiten, auch die Themen anzusprechen, Migration zum Beispiel, wo gesagt wird, die AfD kann das, weil sie ständig drüber spricht, aber die AfD hat in Wirklichkeit gar keinen durchführbaren Plan, um dieses Problem der irregulären Migration in den Griff zu bekommen. Dass das niemals rausgestellt wird, das ist eigentlich ein Vorteil für die AfD. Entschuldigung. Du wolltest was sagen.
Ich wollte vorhin kurz einhaken beim Stichwort Brandmauer.
Ja.
Jetzt wieder, muss man sagen, sitzt ein Rechtspopulist auch im Weißen Haus. Wie viel Wahl haben überhaupt Parteien, wie zum Beispiel die Regierungsparteien in Deutschland, sich hier nicht zu öffnen gegenüber Rechtspopulisten, auch was zum Beispiel Kooperation mit der Heritage Foundation betrifft, die ja sehr zentral auch war für die Politik, die aktuell umgesetzt wird in den USA mit Project 2025. Ich habe gelesen, es gibt hier zum Beispiel demnächst eine gemeinsame Konferenz, die abgehalten wird zwischen einer Stiftung der Union und der Heritage Foundation oder auch wir sitzen hier gerade in Alpbach, wo ein Vertreter der Heritage Foundation eingeladen wurde, was medial für einen gewissen Wirbel gesorgt hat, wo einerseits die Meinung war, wir müssen reden mit diesen Menschen, um auch Einblick zu bekommen in deren Agenda, in deren Vorstellungen, was die Welt betrifft. Ja. Aber man könnte natürlich auch sagen, man normalisiert extreme Positionen.
Ja.
Was ist da der richtige Zugang?
Also ich, wie gesagt, also Brandmauer bedeutet für mich eine Kooperation, eine aktive Kooperation, Koalition oder Partnerschaft oder Tolerierung dieser Parteien, ja? Was jetzt zum Beispiel bestimmte Stiftungen angeht und so weiter. Ich bin da dagegen, mit diesen Stiftungen zu kooperieren, weil sie auch im Prinzip nichts beizutragen haben zu der Art von Christdemokratie, die die CDU vertritt. Aber dass man sich mit denen unterhält, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich denke schon, dass wir es auch wieder lernen müssen, mit anderen Leuten zu sprechen, unsere eigenen Filterblasen verlassen. Ich finde das ganz schrecklich, um ehrlich zu sein, dass alle, sage ich mal, aus der Mitte und sogar Linke alle X verlassen haben. Denn jetzt haben wir eine Situation auf X, wo wirklich nur noch die Rechten präsent sind. Und die Linken haben sich alle auf B-Sky-B versammelt und sprechen jetzt auch nur miteinander. Also wir haben die perfekte Bildung von zwei Filterblasen, wo keine Kommunikation mehr stattfindet und sich nichts verändert und sich jeder gegenseitig nur noch in seinen Meinungen bestätigt. Also so kann es ja auch nicht weitergehen. Ich bin dagegen, dass man, sag ich mal, solche Organisationen fördert oder dass man ihnen mit denen formal kooperiert oder sogar Teile ihrer Programme kopiert. Aber gegen Reden, mit Reden habe ich an für sich kein Problem. Ich persönlich als Forscher finde das sogar ziemlich spannend, mal zu hören, wie die so argumentieren. Und man überlegt sich ja selbst auch so die Argumente, die man eigentlich verwenden könnte. Und man wundert sich, was würden die denn darauf sagen? Und deswegen halte ich das für richtig und wichtig, dass man sich auch mit solchen Leuten unterhält. Und schon gar nicht gilt die Brandmauer natürlich für die Leute, die diese Parteien wählen. Ja, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und das haben ja auch mittlerweile viele Studien gezeigt, dass der große Teil, zum Beispiel der AfD-Wähler in Deutschland, dass die eben keine grundsätzlich rechtsextrem, kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, dass es ganz unterschiedliche Motivationen gibt, dafür diese Parteien zu wählen und dass man zwar nicht alle, aber einen großen Teil dieser Wähler wieder zurückgewinnen könnte, wenn man sich mit ihnen beschäftigt und wenn man auch zum Teil die Probleme löst, die sie ansprechen. Und deswegen finde ich es schon wichtig, wenn man sagt, Brandmauer gegenüber der AfD, das gilt in erster Linie und am wichtigsten gilt das für die Partei. Das gilt nicht für die Wählerinnen und Wähler.
Weil Sie nur gerade das Thema der anderen Parteien auch kurz angesprochen haben. Es gibt ja oft den Vorwurf oder die Vorstellung, dass die anderen, wie auch immer man sie nennen möchte, etablierten Parteien oder Parteien der Mitte, dass sie kaum noch voneinander unterscheidbar wären.
Ja.
Das sei mal dahingestellt, ob dem wirklich so ist. Die Frage, würde es Ihrer Meinung nach etwas bringen, sich dann doch wieder in den eigenen Kernprofilen, wenn man so möchte, wieder stärker zu positionieren? Sprich eine offensiv sozialdemokratischere SPD, eine offensiv konservative CDU, nur um die als Beispiel zu nehmen. Bringt das etwas oder ist das...
Ja, das war ja eine Weile lang die Theorie. Es hat offensichtlich nicht so gut funktioniert, wie sich viele das vorgestellt hatten. Und gerade, glaube ich, wenn man in einer Koalition ist, ist das natürlich gefährlich, weil wenn wir jetzt in Deutschland eine Koalition haben, CDU, CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen Seite, wenn die sich jetzt beide als Strategie überlegen, wir sind jetzt unser Markenkern, dann kommt überhaupt nichts bei dieser Koalition raus. Und ich glaube, die Leute haben gar nicht so ideologische Vorstellungen von Politik. Ich glaube, die meisten Leute beschäftigen sich gar nicht so sehr mit Politik, interessieren sich so gar nicht so im Detail dafür, was ist jetzt der Markenkern der SPD. Sie wollen einfach das Gefühl haben, dass diese Parteien Probleme lösen, dass sie handlungsfähig sind. Und das Gefühl, dass es keinen Unterschied macht, für wen man stimmt bei der Wahl, kommt daher, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass die Probleme, die sie jeden Tag erfahren, ob das nun Probleme sind in Bezug auf Infrastruktur, dass nichts funktioniert oder dass sie das Gefühl haben, dass das Migrationsproblem nicht gelöst wird, dass die Parteien das nicht angehen und dass sie große Reden schwingen und dass nichts vorangeht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass in Deutschland in dieser Koalition jetzt, dass sich die zwei beziehungsweise drei Parteien in dieser Koalition jetzt am Riemen reißen und verstehen, dass wenn sie das nicht hinbekommen, dass das Boot dann sinkt und zwar für alle, nicht nur für die eine oder für die andere Partei. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass man sagen konnte, wenn wir jetzt als CDU, CSU uns irgendwie profilieren, dann leidet die SPD und umgekehrt. Aber das so funktioniert es eben heutzutage nicht mehr. Und wenn diese Koalition nicht Erfolg hat, dann wird wahrscheinlich nicht die Demokratie vorbei sein, aber dann wird die AfD weiter gewinnen. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist noch nicht bei allen angekommen.
Ich hatte auch noch eine Frage zum Thema Unterstützung der Rechtsparteien von gewissen Akteuren, gewissen Staaten. Wenn man sich ansieht, egal ob das eine Le Pen ist, ein Geert Wilders, oder auch die Führung der FPÖ in Österreich. Es gibt hier sehr starke Beziehungen zu Moskau. Sie haben vorhin die Krisen, egal ob das jetzt die Finanzkrise war, die Covid-Krise und so weiter, genannt als Entwicklungen, die den Aufstieg des Rechtspopulismus befeuert haben. Wie stark sehen Sie den Einfluss Russlands auch auf die Informationslandschaft in unseren Staaten, Stichwort Desinformation, aber auch finanzielle Unterstützung von rechtspopulistischen Parteien, welchen Anteil hat Russland?
Ja, ich würde sagen, Russland mischt damit. Es ist nicht die Ursache für diese Phänomene, da würden wir es uns, glaube ich, zu einfach machen. Also das ist schon etwas, was aus unseren Gesellschaften selbst kommt und wo wir uns auch mit unseren Gesellschaften beschäftigen müssen, um das zu lösen. Aber Russland schaut sich das natürlich seit einiger Zeit an und hat auch bereits früh erkannt, was sich da zusammenbraut und hat natürlich ein Interesse daran, westliche Gesellschaften zu spalten. Und da, wo es notwendig und nützlich war für Russland, haben sie auch diese Parteien unterstützt, haben sie auch Kontakte gesucht, haben auch zum Teil finanzielle Unterstützung geleistet. Ja, man darf nie vergessen, die Partei von Frau Le Pen war kurz vor der Pleite. Keine Bank in Frankreich wollte ihr mehr Kredite geben. Und plötzlich, genau an diesem Punkt, wo sie vor dem Abgrund stand, hat sie dann einen 9 Millionen Euro Kredit von einer russischen Bank bekommen. Das hat sie gerettet zu dem Zeitpunkt und deswegen ist sie heute noch hier. Also Russland, Putin haben nicht Le Pen geschaffen, denn Le Pen gab es schon viel länger und seine Tochter auch. Aber sie stehen eben zur Unterstützung bereit an entscheidenden Punkten und sind insofern ein wichtiger Faktor. Und es ist natürlich etwas, was die Russen machen, um westliche liberaldemokratische Gesellschaften zu spalten. Zum anderen verstehen sie natürlich auch, dass diese Parteien auch im Prinzip von ihrer Ideologie her dem ziemlich nahestehen, was Russland und was Putin heutzutage verkörpern, einen konservativen Ultranationalismus. Und insofern passt das schon. Aber auch hier gibt es natürlich immer eine Ausnahme. Das Interessante ist, in Italien sehen wir zwei populistische Parteien, die momentan in einer Koalition sind, an der Regierung sind. Die Partei von Frau Meloni, die sich gegen Russland gestellt hat, die definitiv keine Unterstützung bekommt aus Russland, die für die Ukraine ist und gleichzeitig ihr Koalitionspartner, die Lega-Partei von Herrn Salvini, die eine sehr aktive pro-russische Partei ist und auch von Russland sehr aktiv unterstützt wurde. Also auch da ist das Bild letztlich am Ende differenzierter, als man denkt, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, Russland hat in den letzten 10 bis 15 Jahren da, wo es Möglichkeiten gehabt hat, unterstützend gewirkt, auch wenn diese Bewegungen nicht nur durch Russland entstanden sind.
Wir neigen uns schon langsam dem Ende des Podcasts zu, wenn ich mir vielleicht noch eine Frage erlauben darf.
Natürlich.
Die, sage ich mal, nationalen Agenten rechtspopulistischer Parteien sind ja wohlbekannt, werden in jedem Wahlkampf wieder breitgetreten, egal ob das jetzt Migration betrifft oder andere Themen. Gibt es eine gewisse Vorstellung auch der, sage ich mal, internationalen Rechten, was die Weltordnung betrifft, was das Funktionieren des internationalen Systems betrifft?
Gibt es. Und es ist interessant, dass da ein deutscher Staatswissenschaftler so eine Art Renaissance hat. Es ist der Karl Schmidt, konservativer Staatswissenschaftler, der dann auch die Nazis unterstützt hat, in der Weimarer Republik bekannt wurde und dann bei den Nazis mitgewirkt hat. Dessen Bücher werden jetzt überall wieder gelesen und dessen Konzepte werden sehr populär. Das populärste Konzept ist natürlich diese Idee Freund-Feind, dass es in der Politik letztlich um diese Unterscheidung geht, dass man sich nichts vormachen soll, der politische Gegner ist ein Feind. Und das beinhaltet letztlich, so schreibt zumindest Schmidt, in letzter Konsequenz, auch wenn das nicht immer zur Debatte steht, in letzter Konsequenz bedeutet das möglicherweise auch die physische Vernichtung des Feinds. Ja, also das ist ein Konzept, was sehr, sehr populär geworden ist. Und wenn man sich zum Beispiel durchliest, Maximilian Krah, ein Vertreter der AfD, der schreibt darüber in seinem Buch und sagt, das, was wir aktuell haben, ist eine Einheitssoße von links-grün versifften Parteien. Dazu gehört auch die CDU. Ja, und die sind der Feind. Ja, gegen die geht es. Und da müssen wir Koalitionen schließen mit allen, die auf unserer Seite stehen. Und das sind eben auch Russland und China. Ja, das sind autokratische Staaten, aber die sind im Prinzip Verbündete im Kampf gegen diese liberal-links-grün versiffte Soße, die jetzt im Westen an der Macht ist. Und das bestimmt auch so ein bisschen das geopolitische Denken. Und ein weiteres Konzept von Karl Schmidt, was auch wieder eine Renaissance erlebt hat, ist: Karl Schmidt hat gesagt, im Prinzip die Weltordnung muss im Prinzip aus Großräumen bestehen. Also es gibt wenige, aber große Mächte in der Welt, die dann um sich herum sozusagen ihr Imperium haben. Ja. Und das sieht man ganz klar im Denken von Wladimir Putin. Ja? Also der sagt, Russland ist Russland. Vielleicht kommt die Sowjetunion nicht ganz zurück, aber zumindest ist es Russlands. Russland ist in den Staaten der vormaligen Sowjetunion nach wie vor die Großmacht und bestimmt, was da los ist. Das heißt also, ein Land wie die Ukraine darf nicht einfach der NATO beitreten. Das ist nicht das Recht der Ukraine, weil die zum russischen Großraum gehört. Und so stellen sich manche zum Beispiel in der AfD auch vor, dass Deutschland so eine Art europäische Großmacht wird und den Raum um sich selbst dominiert. Ich glaube, viele AfD-Leute fahren nicht häufig nach Schweiz oder nach Österreich und fragen die Leute, wie denen das gefallen würde, von Deutschland oder nach Dänemark oder in die Niederlande, wie populär das dort wäre, von Deutschland dominiert zu werden. Aber so stellen die sich das vor. Sie stellen sich das vor als eine Welt, wo die Großmächte Deals machen und die kleineren Länder müssen dem eben folgen. Und im Prinzip ist das ja ganz ähnlich wie dem, ich glaube nicht, dass Trump jemals Karl Schmidt gelesen hat, aber im Prinzip passt das ganz gut zu der Art von Denke, die Donald Trump für seine eigene Außenpolitik hat.
Also irgendwo einfach eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert.
So ungefähr, ja. Das Konzert der großen Mächte, die sich dann vielleicht beim Wiener Kongress treffen und dann Europa unter sich aufteilen.
Genau. Ja. In diesem Sinne, du hast es schon gesagt, Chris, wir neigen uns dem Ende zu. Das letzte Wort gehört bei uns immer dem Gast. Das kann eine Empfehlung sein, das kann ein Gedanke sein, es gehört Ihnen.
Ja, naja, es gab vor 70 Jahren einen italienischen Schriftsteller, Lampedusa hieß der, sehr kluge Sachen geschrieben. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn wir auf die Rechtspopulisten mit einem Finger zeigen, müssen wir uns auch mit dem anderen Finger auf uns selbst zeigen. Und Populismus ist am Ende des Tages immer ein Symptom. Es ist ein Symptom dafür, dass ein politisches System verkrustet ist, was nicht besonders gut funktioniert. Und wir sind, glaube ich, in westlichen Gesellschaften an dem Punkt, wo sich vieles verändern muss, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist genau sein Ausspruch, den ich für sehr wahr halte. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern. Und wenn wir unsere liberaldemokratischen Gesellschaften erhalten müssen, dann geht es nicht einfach so weiter. Dann müssen wir auch uns selbst ändern. Wir müssen unsere Demokratien neu erfinden. Und das ist eigentlich der Gedanke, den ich allen auf den Weg geben möchte.
Herr Neumann, Dank. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und wenn ihr es geschafft habt, bis jetzt dran zu bleiben, dann weil es euch hoffentlich gefallen hat. Wir würden uns über eine gute Bewertung und ein bisschen Mundpropaganda freuen und natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao.